palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
So Leute, hier ist sie, die dritte und auch letzte Folge des Euro-Spezials von Serie Amore. Und daran ist nicht Mario Soike schuld, den ich herzlich begrüße. Ich bin es auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Wobei, ich habe das Spiel nicht gesehen. Vielleicht hat das Auswirkungen gehabt und sie haben sich deswegen nicht angestrengt. Die Liebesquadra. Nee, es sind ganz viele anderen schuld. Und wer dran schuld ist, das sagt uns hoffentlich heute ihr und der Marius, also es ist eine Community-Folge, der Titel sagt schon, es ist eine Selbsthilfegruppe, nochmal so ein bisschen abranten, aber wir haben ja immer noch uns. Marius, hallo.
Grüße, also ich glaube, du hast den Abend besser verbracht, also zumindest den frühen Abend, so. Danach habe ich auch noch Spaß gehabt bei einer Geburtstagsfeier von einem Freund, also so ist das nicht, aber ich habe den Hauptschuldigen auch schon ausgemacht. Oh, ja? Und sage Thiago Motta.
Ja, wir gratulieren an dieser Stelle natürlich auch erstmal der Schweiz und den Spielern der Rossoblo, die da so geschult wurden von ihm. Und auf der anderen Seite hat einer gefühlt. Aber da kommen wir gleich später drauf. Ja, noch, ich habe das einzige Italienische, was ich an dem Tag hatte, es waren 5 Portionen sehr gutes Eis auf einer Hochzeit, die extra vom Original italienischen Gelato-Unternehmen des kleinen, ansässigen, in dem kleinen Dorf, in dem die Hochzeit stattgefunden hat, auf der ich war, war richtig geil. So Mascarpone, Erdbeer, Eissorte, eines mit Maracuja, Schoko mit einem leichten Marzipan-Geschmack. Das war mal was ganz Neues angerührt. Richtig nice.
Oh,
richtig
krass. Nice. Marzipan ist tatsächlich nicht mein Ding, aber damit hätte ich auch meine Zeit rumbringen können. Das steht fest.
Ich habe auf jeden Fall viel gegessen und wenig Fußball geschaut. Deswegen habe ich dich und euch und muss an der Stelle erstmal zu Kreuze kriechen, wie man so schön sagt. Liebe John hat uns da nochmal drauf aufmerksam gemacht. Er wollte gar nicht, dass wir ein großes Aufhebens darum machen, aber ich finde, das kann man ruhig machen, denn er hat recht. Er war ja derjenige, der uns auch zu seinem eigenen Vorteil die E-Mail geschrieben hat und uns an die Kick-Tipp-Runde erinnert hat. Und das ist genau richtig so. Wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Ihr kennt uns. Wir sind ab und an ein wenig verplant. Und da muss man jetzt aber auch mal das liebe Unternehmen Kicktipp.de in die Pflicht nehmen. Denn irgendwie am Schluss einer abgelaufenen Saison die Übersicht auf den 29. Spieltag zu stellen, weil da ja noch dieses eine Nachholspiel Atalanta-Fiorentina war. Ah, deswegen stand ja, okay. Das so. Hm. Und wenn man auf Gesamtübersicht geht, stellt sich das Ganze nämlich ein bisschen anders dar. Da hat in der ersten Tipprunde Erimund gewonnen vor Magic Eye und eben Speranza de Lupi, das war John. Und in der zweiten Tipprunde, ich habe zu viele Browser-Tabs offen, hier Modkicker, Alexei 22 und Lollo 2412. Ich glaube, da hat sich nichts großartig dran verändert. Ich will jetzt auch gar keine Rückrufaktion starten, weil manche haben mir ja schon ihre Adressen geschickt aufgrund der ausgelobten Sticker. Die gehen auch raus und alle, die ich in der letzten Folge genannt habe, bekommen auch Sticker, aber zusätzlich hat sich natürlich da noch in die vorderen Plätze, vor allem in der Serie Amore 1 Gruppe, Giacco 1899, ich gehe davon aus, dass er kein Hoffenheim-Fan ist, sondern entweder Eintracht Frankfurt oder Werder Bremen.
1899 geboren.
Ja. Achso, ja. Der ist da noch auf Rang 4 eingelaufen, auch mit etwas mehr Punkten als der Drittplatzierte der zweiten Gruppe. Und das gilt auch für Energie. Codebus. Ja, der kann doch auch gerne noch mal in unsere
Meinst du, der hat schon mal so ein Fußball-Kneipen-Quiz mitgemacht?
Nee, könnte ich mir vorstellen.
Da kommen solche Namen auch häufig.
Der ist nämlich punktgleich mit Volki 98 und Andi N., den hatte ich schon genannt. Also die gehen bitte auch noch, wie die in der letzten Folge genannten, so sie denn ein Sticker-Paket möchten, bei uns in das E-Mail-Postfach rein, das da lautet seriamorepodcast@gmail.com. Damit können wir das aber wirklich abschließen, denn kicktipp.de hat passend zum 1.7. schon auf die neue Saison umgestellt. Ich verlinke das nochmal, aber es ist tatsächlich Serie Amore, wenn man da rein will, Serie Amore 2. kicktipp.de/Serie Amore 2 im Link ohne einen Unterstrich. Und dann kommt ihr rein in diese Gruppe. So. Dann könnt ihr mit tippen in der neuen Saison.
Vielleicht sind in der ersten aber auch wieder ein paar Plätze offen, weil ich glaube, es gehen 300, oder? Und die Tabelle geht hier bis 273. Also vielleicht sind ja ein paar, haben sich abgemeldet oder sind wegen Inaktivität rausgeflogen oder so.
Ist gut möglich.
Ausprobieren.
Wegen Inaktivität rausgeflogen. Na, das ist doch die Überleitung. Da sind wir schon im Olympiastadion
Berlin. Den habe ich mir tatsächlich nicht zurechtgelegt, aber ist gut.
Sehr gut. Und wir starten das Ganze mal gemächlich rein mit einem Mini-Stadionerlebnis und einem kurzen Bericht von Dominik, der vor Ort war.
Hallo, liebes Serie Amore-Team. Ciao, Marius. Ciao, Mario. Gestern spontan im Olympiastadion gewesen. Das ist spontan. Wenn Freunde auf einmal die Tickets nicht mehr haben wollen, weil Deutschland komischerweise nicht Zweiter wurde, sage ich nicht nein. Nehmen sie gerne an, fahr dann hin. Eingepackt wurde ein Freund von mir, der halt nicht viel mit Italien zu tun hat, aber er wurde ganz schnell eingebürgert. Kurzum, besser dafür, dass es so eine Veranstaltung war, toller Tag, kannst du nichts sagen, außer das Spiel von Italien, das war grauenhaft. Kannst nur sagen, kurzum, Gratulation an die Schweizer. Ja, was sollst du sagen? So brauchst du auch nicht ins Viertelfinale gehen. Zieht das Kappball davon. Geht aber trotzdem mit einer guten Erinnerung nach Hause.
Kurz, bündig, sachlich, auch schon ein bisschen aufgeräumt. Enttäuschung ist noch durchzuhören. Ich sag mal so, wir steigern uns im Verlauf der Folge ein wenig hier. Das wird ein bisschen wie bei Domian. Wir haben gleich nachher noch jemanden am Apparat, den wir aktuell vielleicht noch nicht wieder eingefangen bekommen haben, aber spätestens dann, wenn Thiago Motta schön Fußball bei Juve zaubert, bin ich mir sicher, da geht's dann auch wieder.
Genau. er hat sich später noch, naja, nicht entschuldigt, aber er meinte, dass er vielleicht auch schon Café Sportivo getrunken hat.
Das ist ein guter Cliffhanger, bleibt mal dran, dann werdet ihr später rausfinden, was wir meinen. Ja. Und Dominik, ein anderer, war ebenfalls im Stadion, also da gingen tatsächlich kurzfristig noch einige Karten weg und über die Ladentheke und auch Dominik, zwei, wie ich mir hier aufgeschrieben habe, ich war in der Annahme, dass niemand seine Nachnamen hier veröffentlicht haben möchte, hat uns auch was eingeschickt, per Mail und Sprachmemo.
Ciao Mario, ciao Marius, liebe Grüße aus der Türkei, aus dem Urlaub. Ich durfte ja Sonntag im Olympiastadion das Achtelfinale gucken von der Squadra gegen die Schweiz. Danke auch nochmal an Phil Krug, dass der das möglich gemacht hat. Ich habe mich mega gefreut beim Ausgleich, weil ich wusste, dann kann ich Italien sehen. Ich habe dieses Jahr schon einige Spiele live gesehen, Bundesliga, zweite Premier League, aber das war dann schon doch was Besonderes. Man hat sich so wie ein kleines Kind gefühlt. Einfach auch schon deshalb, weil die Italien-Fans vorm Stadion in der Überzahl waren, ordentlich Stimmung gemacht haben. Die ganzen Italia-Rufe sind dort einfach durch Berlin geheilt. Es war schon sehr, sehr geil. Ich habe mich extrem gefreut aufs Spiel. Im Stadion dann überragende Plätze gehabt und leider hinter der Schweizbank, nicht hinter der Italienbank, aber trotzdem sehr nah dran am Geschehen und so erste Gänsehaut kam dann, als die Squadra auf den Platz kam, anders als die Nati, alle schön in ihren, ich denke mal es war Armani, in ihren Armani-Outfits, hatte schon einen gewissen Style-Faktor. Und der erste Gänsehaut-Moment war dann, als sie zum Erwärmen gekommen sind, das war schon mega. Dann wurde der Block sehr, sehr laut und der krasseste Gänsehaut-Moment war dann halt die Hymne. Also ich hatte es euch auch mitgeschickt, das war wirklich, also schon alleine dafür hat es sich gelohnt und leider war die Hymne auch der letzte Glanzpunkt, was Italien dann in den nächsten 90 Minuten dort geboten hat. Also ich war krass enttäuscht. Ich hatte in den ersten 45 Minuten noch gedacht, das war der Matchplan von Spalletti, sich wirklich hinten reinzustellen, zu warten, dann schnell umzuschalten, die Schweiz ein bisschen machen zu lassen, gerade bei den Temperaturen, denen auch ein bisschen so den Saft rauszunehmen. Spätestens in der zweiten Halbzeit, mit Beginn der zweiten Halbzeit, dann gemerkt, war doch nicht der Matchplan. Also ich war extrem enttäuscht. Hinter mir saßen, ich würde mal 70-jährigen Vollblut-Italiener nennen. Mein Italienisch ist sehr eingeschränkt, aber er war auf jeden Fall nicht zufrieden. Er war sehr emotional dabei. Ja, also es ist sehr, sehr traurig, wie sie performt haben. Wenn ich es war einfach auch schlecht, muss man wirklich mal sagen. Die Stimmung war trotzdem gut, aber man hat dann noch gesehen, dass sich ein paar Italiener vorzeitig verabschiedet haben gegenüber im Block. Für mich war schwer zu verstehen, wie man mit dem Kader, den man dort aufgeboten hat, unabhängig davon, dass man die Viererkette umstellen musste, dass man so wenig spielerische Elemente reinbringt, dass man wirklich nur hofft, dass da irgendwas funktioniert. Es war keine Idee zu erkennen. Viele Bälle aus dem Halbfeld, die einfach nur hinter die Kette gechippt worden sind, aber auch dort nicht ankamen. Skamaka, also ich habe die Daten nicht, war ja quasi nicht präsent. Frag mich auch, warum Cristante gespielt hat und nicht Jorginho, weil Cristante war unterirdisch. Einziger Lichtblick Donnarumma, und was ich sagen muss, Fagioli war der einzige Lichtblick, der da das Spiel, der wirklich mal bemüht war, Tempo reinzubringen, der sich die Bälle abgeholt hat. Aber nichtsdestotrotz traurig, dass die Squadra raus ist, aber absolut verdient. Also die Schweiz war in allen Längen überlegen. Trotzdem war ich froh, Italien mal live zu sehen, auch Spalletti an der Seitenlinie, der aber spätestens ab Minute 60 mit der puren Verzweiflung draußen gewirkt hat. Aber nichtsdestotrotz war es ein absolutes Highlight und hoffentlich kriegt man das schnell mal wieder hin, spätestens in der nächsten Saison. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Wie gesagt, euch nochmal liebe Grüße aus der Türkei und dann, ciao und man hört sich.
Ja, grazie mille und ganz liebe Grüße zurück. Klingt nach Urlaub, gönn dir.
Auf jeden Fall.
Willst es du
jetzt auch nicht die, also richtig viele aus der Community.
Ja,
also ich hatte ja auch ein paar Bilder dann live geteilt in der Insta-Story und so. Das ist natürlich stark, dass ihr alle so krass represented habt im Stadion.
Voll, richtig gut, richtig gut. Jetzt mal eine kurze Frage. Wir haben noch zwei weitere Stadionerlebnisse. Willst du zwischendurch einmal einen Einstieg in das Spiel schaffen? Vielleicht du selber? Oder willst du noch einen Julian den Vortritt lassen zum Beispiel?
Also ich habe das ja in unserem Vorgespräch schon gesagt. Ich glaube, dass das, was ich sagen werde, sich jetzt nicht so krass von dem unterscheidet, was wir so eingeschickt bekommen haben. Aber also ja, ich bin erschüttert gewesen. So. Und also ich glaube, ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass ich mir sehr vorstellen kann, nachdem ich das Deutschlandspiel gegen die Schweiz gesehen habe, dass das extrem schwer werden könnte, weil die da auch schon richtig gut waren. Und bekanntermaßen Deutschland ja auch nur hier irgendwie in der 93. Kopfball, vorher ein bisschen Elfmeter-Diskussion natürlich und so weiter und so fort, aber auch große Schwierigkeiten hatte, diesen Riegel zu knacken, aber mit dem Verteidigen gab zwar zwei Pfosten-Chancen, einmal Kopfballrückgabe von Scheer, die nicht so gelungen ist, und Skamaka da einmal sehr zufällig eher irgendwie in der zweiten Halbzeit, aber ansonsten mussten die sich defensiv gar nicht anstrengen, weil sie vor allem in der ersten Halbzeit fast nur in der Hälfte der Squadra gespielt haben. Und also mit dem Pressing die italienische Mannschaft überhaupt nicht zurechtgekommen ist und man auch, ich glaube, ich habe auch in der Saisonrückschau oder so in den letzten Spieltagen irgendwie, gerade wenn es auch um Atalanta ging, viel über Mentalität und Wollen und so Bissigkeit und sowas gesprochen, und das hatte die Schweiz halt extrem und die Italiener hatten das überhaupt nicht. Und also ich weiß nicht, ob die nicht wussten, was Spalletti von ihnen will, ob die körperlich, geistig nicht hundertprozentig fit waren, aber das war einfach schlecht.
Ja. Ich meine, ich habe nur einmal kurz davor dann irgendwann in den Ticker reingeguckt, habe gedacht so, gut, er muss halt zwei Wechsel auf jeden Fall vornehmen, weil Calafiori gesperrt war und ja. Di Marco ausgefallen ist. Das ist natürlich mega bitter.
Ja, klar.
Aber das musst du dann als Mannschaft irgendwie auch abhaken. Aber dann 6 Änderungen habe ich nur im Ticker gelesen und dachte,
ja, genau.
Boah, weiß nicht, ist das jetzt der richtige Moment im Turnier, irgendwie das alles über den Haufen zu werfen?
Und ich glaube, er hatte ja das hatte auch, also wir können ja ich kann ja einmal die Nachricht, die Francesco uns vor dem Spiel geschickt hatte.
Ja, sehr gerne.
Also die kam nach dem Kroatien-Spiel, und das kann man dann vielleicht ein bisschen auf diese Änderungen dann beziehen, und das, ja, jetzt okay, Spoiler, er ist das, der die aufgeregtere Nachricht geschickt hat, auch die Sprachnachricht, die wir noch einspielen. Aber da bezieht sich ja auch viel aufs System irgendwie so und seine Kritik an Spalletti da sehr laut gewesen. Also nach dem Kroatien-Spiel, Buongiorno, wahrscheinlich habt ihr schon aufgenommen, aber falls nicht, müssen wir mal über das System sprechen. Spalletti nominiert einen Kader für ein 3-4-3, spielt aber dann aber mit Viererkette und jetzt mit einem 3-5-2, bei dem sich dann mit den Wechseln, ohne Motor Chiesa fährt der Ferrari nicht und gute Eindrücke von Raspadori und Zaccagni wieder dieses 3-4-3 mit eigenen Problemen, Di Lorenzo und stotternder Spielaufbau ohne Calafiori bei schwankendem Jorginho. Ja, man hätte auch noch die Alternative Locatelli vielleicht gehabt, aufdrängt Cosa Facciamo. Also, ja, ich verstehe auch nicht so hundertprozentig, warum man in diesem Spiel dann wieder zur Viererkette zurückgegangen ist. Nur weil Calafiori fehlt. Und also das Mittelfeld hat halt in der Form, Barella hat früh einen mitbekommen. Ich weiß nicht, inwiefern ihn das dann behindert hat in seinem Spiel sozusagen. Ist ja auch in der 60. dann wieder raus. Aber das Mittelfeld ja auch völlig zusammengewürfelt so mit Cristante und Fagioli. Und das hat halt, also ich fand die Abwehr in der ersten Halbzeit eigentlich nicht so schlecht, bis auf den Gegentreffer, der sehr schön rausgespielt ist, so wo sie nicht nah genug an den Gegenspielern dran sind. Aber darüber hinaus, also Bastoni hat nicht so den Spielaufbau gemacht, wie er es bei Inter kann, gezeigt hat, dass er es kann. Und aus dem Mittelfeld kam dahingehend halt auch einfach nichts. So, also dass die Stürmer irgendwie in der Luft hängen, das lag halt auch daran, dass sie natürlich auch überhaupt gar keine Unterstützung bekommen haben. So. Und da frage ich mich dann halt, was in dem System, wie er sich das dann da zurechtgelegt hat, was da der Matchplan gewesen ist.
Ja, ich weiß es auch nicht so richtig. Also ich habe noch nicht mal Highlights von dem Spiel gesehen, ehrlicherweise. Deswegen bin ich ja so sehr auf euch angewiesen. Ich fand nur, das habe ich, glaube ich, schon ein, zwei Mal durchklingen lassen, dass eigentlich auch im modernen Fußball schon auch das nach vorne gerichtete oder zumindest auch, dass der Spielstil an die eigenen Stärken und dass da dann auch ein Glaube dahinter ist, ausgelegt sein sollte. Und das, alles, was ich gehört habe, klingt doch schon sehr rückwärtsgewandt und das hätte ich gerade von einem wie Spalletti nicht erwartet.
Aber das, lass uns doch kurz. Ich habe von Markus ein Meme geschickt bekommen, wo so ein Comic, wo einer irgendwie den Helm abnimmt und der seinem Gegenüber und das ist dann Spallettis Kopf und da kommt dann Allegris Kopf bei raus, ja.
Ja, es gab ein paar gute Memes, es gab auch dieses irgendwie so eine Sprachnachricht, are you coming? Und dann schreibt der andere irgendwie ein Bild von Scamacca und dann, hä? Und dann kommt, that means I don't show up.
Oh. Ah. Ja. Ja, halt auch.
Das ist also auf jeden Fall für uns ein Rückschritt, ne? Wir haben irgendwie hier im Büro tausendmal erzählt, ne? Jetzt dieses, ja, und dann so eine Scheiße.
Aber ist halt auch, also auch Scamacca, ganz ehrlich, wenn man sich zurückerinnert, wie krass der die Leverkusener Abwehr verunsichert hat und wie krass der denen auf den Sack gegangen ist und so, hat er halt jetzt auch nicht gemacht, ne? So, ja. Also weiß nicht, ob Spalletti ihm gesagt hat, du sollst nicht pressen. Aber ja. Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Lass uns anhören, wie Julian den Tag erlebt hat.
Hi Mario, hi Marius, hi liebe Community. Hier ist wieder Julian. Ja, wo soll ich da anfangen? Ich war am Samstag mal wieder im Stadion. Ich habe es wieder geschafft, die Squadra anzuschauen. Dieses Mal war das leider nicht ganz so erfolgreich wie noch gegen Albanien. Ja, ich fange es einfach mal vorne an. Ich habe am Dienstag oder so, habe ich eine Mail gekriegt von der UEFA, irgendwie so ein Newsletter, sind auch Tickets verfügbar. Dachte, ja gut, bin ich draufgegangen, habe einfach mal zum Spaß geschaut. Dachte mir, es gibt eh keine Tickets mehr. Ja, habe mich getäuscht. Im Endeffekt habe ich 4 Tickets. Fans First Kategorie für Italien gegen die Schweiz in Berlin bekommen. Ich habe natürlich nicht gezögert, habe die einfach mal bestellt. Habe die auch direkt bekommen, also hab dann 4 Tickets. Musste dann auch, war dann völlig überrascht, so ich war so, ja, wie soll ich denn jetzt nach Berlin kommen? So, ich wohne in NRW, Also jetzt am Wochenende, ja, der hat meiner Familie Bescheid gesagt, für die ist es nochmal ein Stück weiter. Die wohnen nochmal ein Stück weiter weg. Die haben gesagt, die schaffen das nicht. Ich nochmal meinen Kumpel vom letzten Mal direkt angerufen, so, ey, ich habe Tickets, wir fahren nach Berlin. Ja, dann meinen Chef angerufen, er ist auch Italiener, also mit dem, noch dem Bruder von meinem Kumpel, haben wir gesagt, so, fahren wir dann zu viert. Ja, Problem ist, ich hätte am Samstag arbeiten müssen. Habe ich dann irgendwie noch gedreht, dass ich auf jeden Fall fahren konnte. Und dann sind wir im Endeffekt am Samstagmorgen um 5 Uhr nach Berlin gefahren. Ja, es war alles voll spontan, weil auch bis, ich glaube, Donnerstagabend habe ich erst offiziell die Tickets gekriegt. Und war die ganze Zeit so, hä, funktioniert das überhaupt? Ja, im Endeffekt hat das dann alles geklappt. Ja, dann sind wir gegen 12 Uhr in Berlin angekommen. Haben kurz eingecheckt im Hotel und haben uns dann auf den Weg in die Stadt gemacht. Sind irgendwo was essen gegangen beim Italiener. Haben wir auch gefragt, wo wir dann hin müssen, weil wir uns nicht wirklich in Berlin auskennen. Ja, dann wurden wir zum Platz geschickt, hat sich ausgestellt, da waren nicht die Italiener, sondern die Schweizer, der Fanmarsch der Schweizer. Ja, war dann trotzdem, waren wir trotzdem kurz dort, die Schweizer Fans waren wirklich super freundlich, also die waren alle so herzlich und so, klar kam da mal so ein Spruch, aber keine Ahnung, war irgendwie eher süß als irgendwie einschüchternd oder aggressiv oder, ja, war auf jeden Fall ganz lustig. Dann haben wir uns erkundigt, wo denn die Italiener sind, dann sind wir dorthin gefahren, auch so ein kleiner Platz, da war, wenn du es mit den Schweizer vergleichst, mal wieder fast gar nichts los. Ich weiß nicht, die Italiener sind bei so Turnieren scheinbar, aber dieses Turnier zumindest, so schlecht organisiert und so ungeplant. Klar war dann so ein DJ da und da war ein bisschen Stimmung, aber wenn ich das mit dem Schweizer Fanmarsch vergleiche, war das gar nichts. Da wurde die komplette Straße gesperrt. Bei uns, wir haben es nicht mehr richtig geschafft, einen Fanmarsch zu machen. Im Endeffekt hat es dann doch geklappt. Sind wir mit so ein paar Leuten dann da ins Stadion gelaufen, was schon richtig cool war. Wurde die ganze Zeit Lieder gesungen. Also es war halt auch, ich glaube, 30 Grad oder so hat es dann im Endeffekt auf der Spitze. Das war schon richtig gut. Sind wir dann dahin. Kam dann am Stadion an, da war auch eine Höllenstimmung wirklich, da war voll viel los. Da wurde gefeiert, Italiener mit Schweizern zusammen, da wurde Fußball gespielt, das war wirklich richtig schön. Also, ja, irgendwann haben wir uns dann auf dem Weg ins Stadion gemacht, hatten super Plätze, also wir waren quasi in der Kurve die Italiener. Ich glaube, Reihe 17 hatten wir, das war ganz vorne am Platz, wir waren auch teilweise noch weiter vorne, ganz vorne, ja. Es war richtig gut. Auch da waren auch so ein paar, zwei, drei Vorsänger, die es immer wieder probiert haben, Stimmung zu machen. Und es ging auch in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut. Ja, was mir aufgefallen ist, es waren sehr viele Fußballtouristen eher, auch im Block teilweise. Fand ich ein bisschen schade, weil auch so ein bisschen die Stimmung meiner Meinung nach drunter gelitten hat. Aber ja, war trotzdem cool. Ja, eigentlich war alles gut, bis halt aufs Spiel. ja, letztes Mal habe ich gar nichts dazu gesagt, da komme ich jetzt leider nicht so ganz drum herum. Kurz gefasst, es war einfach richtig schlecht. Das Gefühl, die Jungs hatten alle keinen Bock, es war uninspiriert. Der eine oder andere, wie gesagt, es wurde ja viel umgestellt. Ja, dass ein Di Lorenzo wieder 90 Minuten spielt, ist eine Frechheit. Ob es, wie der Spalletone schön sagte, ist ja wie sein Kind, ja. Muss er trotzdem nicht alle Spiele 90 Minuten spielen, wenn er jedes Mal ausgetanzt wird. Aber ja, kann ich mich schon mal drauf freuen, wenn er nächstes Jahr für Juve spielt. Ja? Nein, aber mehr sage ich auch nicht zu, dass, sonst werde ich wieder... Ich wäre traurig. Nein, ja. Im Endeffekt, es war ein wunderschöner Tag. Es war ein wunderschönes Erlebnis. Vor dem Spiel, die Stimmung. Es war wirklich richtig gut. Und das Spiel hat dann leider diese Stimmung ein bisschen getrübt. Die Schweizer waren viel besser. Glückwunsch jetzt an der Stelle. Und ja, egal. Ich würde sagen, es war noch ein krasseres Erlebnis als Albanien-Spiel. Auch wenn sie, wenn die Italiener nicht gewonnen haben, es war alles nochmal ein Ticken intensiver. Auch vielleicht durch das Wetter. Es war einfach, es hat alles wirklich gepasst. Und leider mit einem doofen Ergebnis. Aber so ist das halt mal im Fußball, ja. Ja, mal gucken, wie das jetzt weitergeht mit der Squadra. Und dann schauen wir mal, wie wir, wenn wir überhaupt zur nächsten WM fahren, wie das dann da aussieht mit oder ohne Mr. Spalletti. Und ja, dann wünsche ich jedem noch eine schöne EM-Zeit. Genießt sie und wir hören uns bestimmt nochmal an anderer Stelle. Forza Italia. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, Julian nimmt trotzdem was Positives mit und ist in den Gedanken auf jeden Fall ja schon ein wenig wieder zukunftsorientiert. Das ist doch schon mal schön. Dann noch eine kurze Anmerkung zum Thema, weil er gemeint hat, ja, so einen richtigen Fanmarsch haben die Italiener nicht zustande bekommen. Zwar Vorsänger, die es probiert haben, dann im Stadion selbst. Das ist jetzt just my two cents, ne? Aber habe ich lieber keinen Fanmarsch als solche Clowns, die gerade irgendwie bei der deutschen Nationalmannschaft rumlaufen, die dann tatsächlich sogar noch eine Humba mit Polizisten zusammen machen.
Oh.
Also wirklich, wow.
Okay.
Also es ist das Schlimmste, was ich gesehen habe in den letzten Wochen bei Instagram, dieses Game, das da gefahren wird. Whatever. Auch wenn ich mich sonst tatsächlich aufgrund auch des Sohnes bei über Deutschland und wenn sie gut spielen, gewinnen, freuen kann, aber also dieses Vorsänger-Fanmarsch-Game, so, das kriegen. Okay, ich glaube, jedes Wort ist zu viel, was ich jetzt sage.
Ich habe es nicht mitbekommen, aber.
Don't shout at me. Jo. Ach so, apropos, weil du Mim und Markus gesagt hast, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ah, nee, das ist dann im nächsten Stadionerlebnis, wo ein Kollege, also Markus muss überhaupt gar nichts sagen, ne? Also für mich ist Markus ja sozusagen in persona Cristante.
Ach so.
Dafür nach dem Spiel die Schnauze zu halten, nach all dem, was ich gehört habe.
Er ist mit Hellas Trikot mit voller Rundschuhe zum Spiel gefahren.
Okay.
Oder zum Gucken, zum Spiel, ich weiß nicht genau, aber ja.
Okay. Ja. Hast du eigentlich noch was hinzuzufügen? Sonst würde ich einfach das nächste Stadionerlebnis hinterher feuern.
Ja, sollen wir die Kommentare, die schriftlich eingegangen sind, die tragen wir dann danach noch vor?
Ja, du, ach komm, mach noch eins. Du hast recht. Wir machen einmal hier als zwischendurch, dass so ein bisschen Abwechslung ist. Einmal Marco hatte geschrieben, erschreckend und auch traurig, wie sich binnen eines Jahres sowohl Napoli als auch Spalletti in ihre Legacy komplett demontiert haben. Das heutige Spiel war, in Klammern, leider eine traurige Schlussfolgerung der schwachen Gruppenspiele. Ja, also waren ja auch nach den Gruppenspielen noch nicht gänzlich überzeugt. Es ist halt beim Turnier immer so, ne? Also wenn du jetzt auf dem anderen Turnierbaum siehst, dass zum Beispiel, was England da zusammengekickt hat und dann gewinnen die leider gegen die Slowakei wirklich noch, da hätte ich es Lobotka gegönnt, dass er da dann irgendwie das über die Zeit bekommt. Kannst du auf der Seite natürlich, kannst du auch komplett mit scheiß Fußball nochmal ins Viertelfinale kommen und dann hast du vielleicht nochmal mehr Zeit, aber das ist hätte, wenn und aber. Deswegen kann man, glaube ich, auch hinterher schießen, was Flo schreibt.
Ich glaube aber auch nicht, dass Italien gegen die Slowakei zum Beispiel weitergekommen wäre.
Zum Beispiel, abgesehen davon, wenn du das mal überlegst, ne, was da Hamšík und
Calzona
für ein Fußball spielen lassen. Und auch da habe ich tatsächlich nur Teile des Spiels gesehen, aber wenn Bellingham, und das ist der große Sympathieträger der Zukunft, wie der auftritt, ne?
Michael Jordan.
Who else? Bah. Naja, auf jeden Fall, Flo schreibt, Italien, bodenlos, leider, Barella spielt wie Falschgeld und Spalletti trat irgendwie immer recht arrogant auf, fand ich. In Summe irgendwie krasse Deutschland 2018 Vibes, was die Squadra angeht, schade. Ich würde mit der Einschränkung dazugeben, dass tatsächlich, finde ich, der Kaderumbruch schon besser gelungen ist als bei Deutschland 2018 und ich eigentlich ja meint, dass da mehr gehen würde, auch in mittelfristiger Zukunft. Aber ich habe auch schon ein paar gelesen, das hatte ich nicht mitbekommen, dass sie auch vor allem auch mit dem Auftritt Spallettis nach dem Spiel alles andere als zufrieden waren.
Da habe ich auch Kommentare gelesen, aber mir nicht tatsächlich auch nicht angeguckt, was er gesagt hat. Ja.
Ach komm, dafür hören wir uns jetzt einmal kurz an. Das ist nämlich noch frisch reingeflattert aus dem Schwarzwald vom lieben Orber. Der ist übrigens heute der Sponsor dieser Folge. Hat uns unterstützt via PayPal.
Legende.
Ja, absolut bester Dude. Hören wir rein, was er dazu zu geben hat, zu diesem Ausscheiden der Squadra Azzurra.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao tutti ragazzi in Serie Amore Community. Hier ist der Orber aka Hemas Kosova. Und zwar wollte ich euch mitnehmen zu meinem Stadionerlebnis vom Spiel Schweiz gegen Italien, das in Berlin stattfand. Und zwar begann alles mit einer WhatsApp-Nachricht am letzten Mittwochabend. Da schrieb mir mein Kumpel aus Italien, ob ich dann am Samstag frei hätte und falls ja, eventuell Lust hätte, mir das Spiel Italien gegen Schweiz anzuschauen. Ich war total überrascht, perplex, das kam alles unerwartet, aber ich habe natürlich sofort zugesagt, da ich auch frei hatte an dem Wochenende. Und so kam das eine zum anderen. Ich erhielt das Ticket und habe mich dann Freitagmorgen direkt nach meinem Nachtdienst erstmal in die Wohnung gekommen, frisch gemacht. Dann ging es mit dem Auto Richtung Bahnhof und von da aus vom Schwarzwald, wo ich hier wohne, Richtung Berlin. Das waren dann mit dem Zug so knapp über 8 Stunden. Aber was man nicht alles in Kauf nimmt für so ein Stadionerlebnis, das ist selbstverständlich unbezahlbar. Naja, in Berlin bin ich dann gegen 18 Uhr abends angekommen, kurz im Hotel eingecheckt, meine Rucksack und die Sachen so im Hotelzimmer gelassen. Und von da aus ging es dann kurz raus, um was zu essen. Danach direkt wieder ins Hotel, da ich durch den Nachtdienst und durch die lange Anfahrt auch total erschöpft und müde war. Und es ging halt relativ früh ins Bett am Freitagabend. Am nächsten Tag, also am Spieltag, Samstag, bin ich dann so gegen kurz vor 10 Uhr wach geworden. Dann wollte ich noch ein bisschen die Stadt besichtigen. Als erstes wollte ich zum NBA-Store, weil ich auch so ein kleiner NBA-Freak bin. Und als ich ausgestiegen bin beim NBA-Store am Potsdamer Platz, sehe ich auf einmal den Bus der italienischen Nationalmannschaft. War auch überrascht, habe ich zufällig dann auch entdeckt. Da habe ich mir gedacht, komm, ich schaue mal nach, vielleicht sehe ich einen Spieler oder Trainer oder so. Aber da ist er erst gegen 11 Uhr war, waren die selbstverständlich noch nicht draußen, da das Spiel ja erst um 18 Uhr anfing. Und es hieß auch, dass die erst gegen 15, 16 Uhr rauskämen und das wäre mir dann zu spät, weil ich um diese Zeit schon am Stadion sein wollte. Naja, dann habe ich, wie gesagt, am NBA-Store kurz angehalten, mir was gegönnt. Von da aus habe ich mich dann langsam Richtung Stadion unterwegs gemacht, da auch mein Kumpel auch relativ zeitnah auch in Berlin ankommen sollte mit dem Flug aus Italien. Die Anfahrt mit dem Zug Richtung Stadion war auch interessant oder kurios, weil im Zug gefühlte 90% oder fast über 90% nur Schweizer Fans waren, die die ganze Zeit da Stimmung gemacht haben im Abteil. Da war, ich habe gefühlt nur, ich hatte was Italienisches an und so ein anderer Tifosi mit einem Trikot von Juventus, so ein Oldschool-Trikot, Retro. Und der Rest war eigentlich nur Schweizer, die die ganze Zeit da rumgesungen hatten und Rambazamba gemacht haben. War schon amüsant. Vielleicht kann ich ja euch da auch noch was zukommen lassen von dieser Stimmung im Zug. Naja, im Stadion angekommen habe ich dann meinen italienischen Kumpel getroffen und dann sind wir zusammen in Richtung Stadion gelaufen. Auch rundherum im Stadion gefühlt nur Schweizer Fans gesehen, ab und zu mal so einen italienischen Tifosi, aber gefühlt waren zu 90% auch außerhalb nur Schweizer Fans. Vereinzelt sah man auch Fans mit Trikots von Deutschland oder Kroatien, also auch unterschiedliche Fanlager da, also neutrale Fans. Interessant war auch zu sehen, dass gefühlt in jeder Ecke Leute standen mit Schildern hochgehalten haben, wo sie noch Tickets verkaufen wollten. Also am Stadion gab es noch Tickets, aber welche Preisklasse, das kann ich jetzt nicht sagen. Da ich ein Ticket hatte, brauchte ich ja natürlich da nicht nachzufragen. Und dann sind wir halt Richtung unseren Sitzplätzen gemacht. Wir waren an der Ostkurve, also auf der italienischen Fanseite. Stimmung war auch mega. Die ganze Zeit italienische Lieder wurden die Mannschaften oder auch die Mannschaft unterstützt. Auch die Schweizer Fans auf der anderen Seite des Stadions haben auch die ganze Zeit die Mannschaft unterstützt. Also Top-Stimmung in einem sehr schönen Stadion. Dann begann auch das Spiel. Was soll ich sagen? Ich gehe mal davon aus, dass jeder, der jetzt zuhört, das Spiel sich wahrscheinlich auch angeschaut hat. Und das war echt schwere Kost, sich das anzuschauen, wenn man Unterstützer oder Tifose der Italiener war. Sehr, sehr schwache Leistung in der ersten Halbzeit. Da war gar kein Torschuss aufs Tor. Die Schweizer hatten viele Chancen und sind dann auch in Führung gegangen, auch völlig verdient. Haben sie das 1-0 geschossen. Und dann war auch Halbzeit. Nach der Halbzeit hat man gedacht, dass Spalletti eventuell da ein paar mehr Veränderungen macht, aber leider war das nicht der Fall. Ich glaube, der hat nur einmal gewechselt, direkt nach der Halbzeit. Ich glaube, El Shaarawy raus, aber jetzt weiß nicht, wer dann reingekommen ist. Danach begann die zweite Halbzeit und sofort ein Fehlpass von Fagioli im Mittelfeld, der dann strikt direkt zum 2-0 führte durch Vargas, der den Schuss präzise ins Eck beförderte und gar keine Chance für Donnarumma, den zu halten. Die Stimmung war dann natürlich total am Boden bei der italienischen Seite. Ab und zu kamen manchmal Motivationsrufe Richtung Spieler, aber je länger das Spiel ging, desto ruhiger wurden auch die meisten, da auch Italien kaum Chancen hat, ein Tor zu schießen. Die beste Chance kam ja durch einen Kopfball von Schweizer Spieler an den Pfosten. Das Spiel neigte sich dann zu Ende. 2 Minuten Nachspielzeit, das sagt auch schon alles zum Spiel. Als das Spiel dann zu Ende ging und die Spieler, die italienischen Spieler sich Richtung italienische Kurve auch auf den Weg machten, haben die Tifosi eigentlich gefühlt nur Donnarumma applaudiert, versucht zu motivieren. Den Rest der anderen Mitspieler, also die wurden nur ausgepfiffen. Also der Einzige, der gefeiert wurde nach dem Spiel, war Donnarumma. War gefühlt auch der Einzige, der in dem Turnier eigentlich gefühlt in jedem Spiel Top-Leistungen gebracht hat. Nach dem Spiel haben wir uns dann langsam Richtung Innenstadt wieder gemacht und uns das Spiel dann Deutschland gegen Dänemark noch angeschaut. Dann ging es für mich am nächsten Morgen auch relativ früh am Sonntag wieder zurück. Ich hoffe, das Stadionerlebnis ist nicht so lang geworden. Ich wünsche euch alles Gute noch und genießt die Spiele der EM. Alles Gute noch. Ciao, ciao.
Ja, dem ist irgendwie dann auch nichts mehr hinzuzufügen. Aber zumindest auch da klang es so, als wäre der Tag insgesamt dann doch ein schöner gewesen. Mhm. Ja, abgesehen von dem Spiel, das kann man halt sich nicht immer raussuchen. So, was haben wir noch für schriftliche Einsendungen gehabt? Rainer hat geschrieben, Konzept und ideenlos. Ich liebe Italien, die Leute und die Lebensfreude vieler Italiener, aber das heute war ein Trauerspiel. So oder so, ich freue mich, mit eurem Podcast in die neue Saison der Serie A zu starten. Ja, das tun wir auch. Bin schon ein bisschen hyped. Tatsächlich, es geht dann doch immer schneller, als man denkt. Bis dahin freue ich mich über das Auftreten unserer Ösi-Elf. Yes, ich schaue morgen, ganz liebe Grüße, ich schaue morgen mit Martin Hanebeck, unserem Premium-Österreicher hier, zusammen das Spiel. Ich muss nur noch in den Keller gehen und mein Werder-Trikot mit Arnautovic finden. Ich glaube, es ist eng anliegend, aber das ist mir in dem Fall egal.
Fotos, bitte. Ja,
Posch als Leistungsträger und Arnautovic als Maskottchen. Hey, das ist schon wieder was despektierlich, aber beste Grüße aus Österreich. Also Rainer darf das schreiben, würde ich meine. Ja. Und alles Gute. Danke, alles Gute für dich auch. Danke für deine Nachricht.
Also die spielen dann ja, wir nehmen am Montag auf und die Türkei spielt gegen Österreich am Dienstag. Und ich habe die Türken gesehen im Stadion in Hamburg gegen Tschechien. Mhm. Und meine Fresse, waren auch die richtig, richtig schlecht. Also
das die Fans oder die Mannschaft?
Die Mannschaft, die Fans waren top. Also laut auf jeden Fall und so. Ja,
ey, ich habe das gesagt, Mann. Das ist die. Es geht immer ganz viel um Selbst- und Außenwahrnehmung, ne? Aber ja, die Selbstwahrnehmung auch. Ich glaube, Çalhanoğlu ist gesperrt.
Kann sein. Ich weiß, die haben ja alle gelb gesehen. Also ja, möglich.
Auch das Auftreten nach dem Spiel. Hast du so ein bisschen mitbekommen? Irgendwie einer, der dann irgendwie dann sofort noch irgendwie in Tschechien. Die haben die 70 Minuten gegen 10 gespielt, ne? Und ja, Tschechien war eigentlich näher dran, die dann auch das Tor zu machen gefühlt.
Ja, genau.
Ich glaube tatsächlich, dass Romano Schmid Masterclass.
Alles klar.
Ja, gut. So, dann hätten wir heben uns das Beste zum Schluss auf, deswegen kommen jetzt erst noch No Offense, aber erst die schriftlichen Sachen. Fabio hat geschrieben, ich denke, wenn sich im System der Serie A nicht endlich mal was ändert, wird es die nächsten Jahre, / Turniere, so weitergehen. Das Traurige ist, man holte Spalletti für Offensivpower und bekam aber, Klammer auf, keine Ahnung, wie diese Transformation vonstatten ging, Klammer zu, Allegri Fußball, traurige Smiley. Ach, ich weiß nicht. Also das ist, es ist auf die Liga zu schieben und dann solche Sachen wieder, mussten wieder mehr Italiener spielen und so.
Schauen wir mal, was, also ich meine, die Azzurrini haben starke Jahrgänge, die haben Titel gewonnen mit der U17 und der U19 jetzt gerade. Vielleicht klappt das da ja mal mit ein bisschen Jugendförderung.
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch das ist halt nichts, was du systematisch in der Serie A umstellen musst, sondern eher vielleicht auch in den Köpfen der Trainer, und da sind doch auch ein bisschen die dann gefragt. Irgendwo letztens einen schönen Spruch gelesen, so dass es jetzt, das ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen besser als ein Wandtattoo. Es geht natürlich in die Richtung, aber war irgendwie im Sinne, ich kann es nicht wortwörtlich weitergeben, ist ein Zitat. Ich weiß auch nicht, von wem es ist, aber wer es rausfindet, kann sich freuen. Es geht nicht darum, ob man sich verändert oder der Zukunft anpasst. Oder genau, die Zukunft ändert sich schneller, als man denkt. Es geht nicht darum, ob man sich eingesteht, dass man sich verändern muss, sondern es geht darum, wie schnell man es schafft, sich zu verändern. So, haben wir noch was?
Ja, Luca hat noch einen.
Den längeren. Ja. Ciao ragazzi, ich muss meinen Ärger hier einmal kurz Luft machen. Dafür sind wir da. Wir haben gesagt, Selbsthilfegruppe heute. Als Spalletti, als Mancini-Nachfolger auserkoren wurde, war ich wie viele sehr euphorisch, da in Anführungszeichen nur Conte als Alternative zur Verfügung stand. Der Verband hat sich von Spallettis Meistersaison aber genauso blenden lassen wie wir Fans. Der Spielstil ist zu kompliziert und zeitintensiv für ein Turnier mit einer Vorbereitungszeit von 9 Monaten. Das Spielermaterial nicht gut genug. Den ersten Aspekt tatsächlich hier, Einschub von mir, finde ich spannend. Ist ja Spalletti für, ja,
stimmt. Also kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen.
Ja.
So.
Spielermaterial.
Wenn man halt nicht so häufig zusammenarbeitet auch und so weiter und so fort.
Ja.
Ist ja auch, also können wir dazu ja auch kurz sagen, auch wenn das sicherlich auch für Francesco noch ein Thema wird, aber er ist ja im Amt bestätigt worden von Gravina, der natürlich auch kritisiert wurde, also vom Verbandschef. Und tatsächlich haben auch, ich habe eine kleine Umfrage bei Insta in der Story gemacht, 62% haben dafür gestimmt, dass das richtig so ist.
Vielleicht hat er dann jetzt ja auch mehr Zeit, ne?
Ja,
Na gut. Spielermaterial nicht gut genug, das sehe ich so nicht. Eigentlich. Oder?
Naja, es, also keine Ahnung, es ist halt auch, weißt du, von den nichts gegen Ruben Vargas und den FC Augsburg so, ne, aber der schießt gegen Italien ein Traumtor und der ist ja deswegen aber kein besserer Stürmer als Chiesa oder so.
Hm. Ja. Punkt. Ein 3-5-2 und der Konter mit defensiver Grundordnung hätte sicherlich mehr Erfolg gebracht. Klammer auf, siehe EM 2016, Klammer zu. Ja, das ist dann vielleicht auch ein Zukunftsprojekt. Weder offensives Gegenpressing noch defensive Stabilität war während der letzten drei Spiele zu erkennen. Die Spieler wirkten überfordert und ratlos. Einzig Donnarumma und Calafiori haben sehr gute Leistungen gezeigt. An der Stelle übrigens nochmal Schande über alle Milan-Fans, die ihn in der Nationale immer noch beleidigen oder auspfeifen. Ist ein Thema für sich, enthalte ich mich. Die Schweizer und Spanier sehe ich auch nicht so stark, wie sie gegen Italien aussahen.
Doch.
Let's see. Wir gucken. Ja. Ein einfaches Zustellen im Aufbauspiel hat ausgereicht, um die italienische Offensive auszuhebeln. Defensiv war es auch in beiden Partien sehr wackelig und man hat quasi nur darauf gewartet, dass der Gegentreffer fällt. Freuler darf beim 1-0 niemals zu frei stehen und auch das Tor von Vargas nach 40 Sekunden ist bezeichnend, weil sie auch hier wieder geschlafen haben.
Das stimmt.
Natürlich kann man auch mal gegen die Schweiz ausscheiden, aber entscheidend ist immer die Art und Weise und die war heute erschreckend.
Das stimmt auch.
Spalletti scheitert an seiner Sturheit und seinem fehlenden Pragmatismus. Das hört man bei ihm nicht das erste Mal, ja? Ist auch. Mhm. Die ideale Besetzung wäre Simone Inzaghi, der auf absehbare Zeit natürlich nicht verfügbar sein wird. Er ist pragmatisch und hat sich im Turniermodus international schon bewährt. Ja und nein. Denn die Art, wie Inzaghi Fußball spielen lässt, Thema lauffähige Abstimmung, benötigt schon auch, klar, von der Grundordnung her, das ist wahrscheinlich nicht so kompliziert wie dieser wir suchen die Räume Spalletti-Fußball. Aber ja, aber so ist ja jetzt eh außer Frage, dass Spalletti erstmal weitermacht, müssen genau. Wir mit zurechtkommen.
2025 ist vielleicht auch Carlo Ancelotti frei.
Meinst du, der macht dann nicht mal irgendwann ein bisschen Rente? Pause?
So, ja,
Rente?
Vielleicht dann nach der WM nochmal.
Hm. So, und dann kommen wir zum Part dessen, was ich angekündigt hatte. Finale Grande würde ich es nennen jetzt für den Selbsthilfegruppenpart. Ja, wen haben wir denn jetzt am Telefon? Sag mal, wie geht's dir? Francesco. Ja? Ja, was bewegt dich gerade? Sprich einfach mit uns, ja?
Buonasera e ciao ragazzi, hier ist euer Rennspezialist. Ich habe leider keine blumigen Worte diesmal übrig. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen und froh, dass ich niemandem begegnet bin, der mich dumm auf dieses Spiel angesprochen hat. Dem hätte ich direkt ein paar aufs Maul gegeben, so wie ich es verbal zumindest versuche mit Spalletti zu tun, denn das war gar nichts. Also wenn ich etwas von einer Squadra erwarte, dann ist es wenigstens, dass sie sich wehrt, dass sie irgendwas versucht. Aber das war heute überhaupt nichts. Und ich habe die Idioten 2010 schon erlebt. Und das war noch da drunter. Che cazzo! Cazzo! Entschuldigung, musste jetzt raus. Eine schöne Folge und wenigstens habt ihr jetzt früher Urlaub. Grazie mille. Ciao.
Oh, da ist ich nochmal eingefangen. Das mit dem frühen Urlaub stimmt schon. Oh, was? Ach so, Francesco, kommt noch was? Ja, warte kurz. Ja, sag.
Mama Fanculo, ich gucke mir doch nicht eine Saison lang Allegri-Fußball bei Juve an, um mir anschließend ein Allegri bei Wisch zu bestellen, der genauso ein beschissenes Fußball spielt, wie sein Jackett aussieht. Che cazzo!
Oh, okay. Ja. Aber das ist tatsächlich gut, dass zumindest am Schluss nochmal das mit dem Jackett aufgekommen ist. Das hatte ich nämlich, glaube ich, irgendwie in der ersten Folge vergessen zu sagen. Wie kann man sich denn so ein Jackett zusammenzaubern und da hinten so mit diesem Camp David-Style so groß Italia draufschreiben? Naja.
Ja.
Francesco, wir haben dich lieb. Danke. Es ist wichtig, auch seine Emotionen äußern zu können. Dafür
das ist korrekt.
Sind wir da. Das musste raus. Ja. Vielleicht freut ihn, dass tatsächlich Juve auf dem Transfermarkt schon tätig geworden ist, ne?
Stimmt, ja. Am Sonntag der heiß erwartete Transfer von Douglas Luiz von Aston Villa für 50 Millionen. Dafür gehen Illing Junior und Barenechea für zusammen, glaube ich, 20 Millionen oder so zu Aston Villa. Muss zugeben, ich glaube, das letzte Aston Villa-Spiel, das ich gesehen habe, war 2014 oder so, als ich im Stadion in Stoke-on-Trent war und Gabby Ekbonlahor und Christian Benteke noch für die am Start waren.
Oh, Ekbonlahor, der hat immer bei FIFA gespielt, der war mal irgendwann relativ schnell.
Stimmt, ja. Deswegen weiß ich das nicht, aber der wird ja super krass hochgejubelt, Mittelfeldspieler. Eventuell John Tulli Masterclass, ne? Das werden wir dann spätestens in der großen Saisonvorschau
ganz genau
ausführlich besprechen. Und vielleicht holt er gleich noch einen Thüram hinterher. Und zwar nicht den Inter-Thüram, sondern den Kefren von Nizza, ist auch ein Mittelfeldspieler. Und Thürams in Juve-Trikots, das hat ja, glaube ich, in der Vergangenheit mal ganz gut funktioniert.
Ja, soll man so sagen, ne? Dann gibt es ein kleines Update, was die Ligen noch angeht, ne? Die U23 Milans künftig dann in der Serie C.
Genau, die haben nach Atalanta und Juve, die gab es ja vorher jetzt schon. Und genau, Milan hat jetzt auch die zweite Mannschaft in der Serie C gemeldet und Timo fragt, was haltet ihr davon? Und als jemand, dessen zwei lokal, sag ich mal, favorisierte Vereine, Holstein Kiel und Altona 93, in der Vergangenheit viel Erfahrung mit Zweitvertretungen gemacht haben, springe ich da auf den Bandwagon und sage, macht eure eigene Liga.
Verstehe ich auf jeden Fall, verstehe ich. Andererseits ist es für die großen Vereine natürlich in so einer Liga, glaube ich, das Niveau auch sozusagen um junge Spieler eher ans Profigeschäft ranzuführen, besser.
Ich kann vollkommen verstehen, warum man das aus Vereinssicht macht. So, keine Frage. Kann ja mal ein Juve-Fan vielleicht sagen, der das ein bisschen näher verfolgt, die Next Gender, ob sich das schon irgendwie ausgezahlt hat. Ich meine, die sind ja jetzt auch schon 3-4 Jahre da.
Jo. Dann will ich noch mal gerne aufgreifen, was Francesco gesagt hat. Wir haben jetzt früher Urlaub, also Euro-Spezial ist damit durch. In welcher Regelmäßigkeit wir jetzt in den nächsten Wochen vor Saisonstart hier was von uns hören lassen, ist noch nicht beschlossen. Vielleicht gibt es eine Sonderfolge zu irgendeinem speziellen Fan- oder Politikthema. Mal sehen, da hatten wir was vor. Vielleicht melden wir uns zwischendurch bei irgendwelchen großen Transfer-News mal zwischenzeitlich. Wir können euch an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, wenn ihr uns bei Insta folgt, Serie Amore-Podcast, werdet ihr es erfahren, wenn ihr in eurem Podcatcher des Vertrauens abonnieren und die Glocke drückt, dann auch, wenn eine neue Folge da ist. Ganz gewiss ist auf jeden Fall nächsten Dienstag, sag ich mal, da kommt nichts, auch keine Reaction auf den Serie A-Spielplan, der jetzt am Donnerstag, den 4. Juli erscheint. Das gucken wir uns mal gemütlich an und dann melden wir uns zwischendurch. Aber ich glaube, uns beiden tut es ganz gut, jetzt auch wirklich mal durchzuatmen. Also in meinem Fall ist es dann wirklich mal durchatmen und ich mache Kindertrainerschein.
Geil.
Den ersten, jetzt die nächsten 4 Wochen. Also ich habe ein bisschen was zu tun außerhalb des Profifußballs. Und ansonsten entspanne ich ein bisschen. Und ich habe gehört und mir sagen lassen, dass natürlich der Saisonwechsel auch für Jungs und Mädels, die es mit dem Transfermarkt zu tun haben, dann doch auch keiner ist, wo wie manche anderen einfach Urlaub machen, sondern da ist gerade auch wieder richtig Arbeit angesagt. Deswegen seht es uns nach. Und hört dann wieder rein, wenn wir uns das nächste Mal hören. Das war das Euro-Spezial. Und dann freue ich mich wieder drauf, wenn wir über Liga-Fußball sprechen können, Marius.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke euch für die zahlreichen Zusendungen.
Ja.
Dass ihr uns so tragt.
Das war sehr wichtig diese Woche. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di testa.